Ja, vielen Dank für die Grüße, vielen Dank für die Einladung. Habe natürlich auch wieder Grüße mitgebracht aus unserer Heimatgemeinde, aus Gifhorn und auch von meiner Frau. Die liegt in seligem Schlummer, die hat nämlich Nachtdienst gehabt und schläft jetzt wahrscheinlich hoffentlich ganz tief und fest. Wenn ich Kinder sehe oder jetzt gerade, wenn es um Kinderstunden geht, dann kribbelt es auch immer so innerlich bei mir. Ich habe das bis vor 3 Jahren bei uns in der Gemeinde auch regelmäßig gemacht, also Kinderstunden über 20 Jahre. Und den Kindern so das Wort Gottes weiterzugeben, das ist, glaube ich, eine der schönsten Aufgaben, die man in einer Gemeinde überhaupt haben kann. Die Kinder nehmen das sehr, sehr offen an in vielen Fällen und man kann mit ihnen ganz, ganz offen über das Wort Gottes sprechen. Und in vielen Fällen, denke ich immer, ist es sogar vom Verständnis her viel einfacher für ein Kind, das zu verstehen, über was wir sprechen oder was wir so weitergeben. Ja, ich habe euch oder für uns alle eine Botschaft vorbereitet und beschäftige mich schon seit ziemlich langer Zeit mit einem Gleichnis, was wir in der Bibel finden, und zwar ein ganz bekanntes Gleichnis, das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Ich denke, diejenigen, die in der Bibel ein bisschen mehr zu Hause sind, die sie regelmäßig lesen, werden dieses Beispiel kennen. Es ist ein Gleichnis, das in der Christenheit eigentlich sehr bekannt ist und man kann es auch recht gut zum Erklären des Evangeliums benutzen. Ich habe beim Lesen unter anderem in der Bibel im Matthäusevangelium einen Vers ganz neu entdeckt, der sprang mir so förmlich entgegen, wo es heißt, also das steht in Matthäus 13, Vers 34, da steht: Das alles redete Jesus in Gleichnissen zum Volk, und jetzt der zweite Teil dieses Verses, und ohne Gleichnisse redete er nichts zu ihnen. Also Jesus hat alles anhand von Gleichnissen, von Beispielen erklärt und auch erläutert. Er hat es den Menschen sozusagen etwas bildhaft vor die Augen gemalt, damit sie es begreifen. Und ich beginne mal direkt mit dem erwählten Bibeltext. Ich lese uns aus dem Markus-Evangelium, aus Kapitel 4, von Vers 1 an. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Markus, Kapitel 4, Vers 1, wer das mitlesen möchte. Hier heißt es: Und er fing wieder an, am See zu lehren. Und eine sehr große Menge versammelte sich bei ihm, sodass er in ein Boot treten musste, das im Wasser lag. Dort setzte er sich, während das ganze Volk auf dem Lande am Ufer stand. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen, und in seiner Predigt sprach er zu ihnen: Hört zu! Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Und beim Säen fiel ein Teil auf den Weg, da kamen die Vögel und fraßen es auf. Ein Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als nun die Sonne hochstieg, verwelkte es, und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Und ein Teil fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und ein Teil fiel auf gutes Land, ging auf und wuchs, brachte Frucht und trug 30-fach und 60-fach und 100-fach. Und er sprach: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Also was mein persönliches Schlüsselerlebnis und auch der Anstoß zu dieser Botschaft gewesen ist, das war unsere Reise nach Israel im letzten Frühjahr. Also wir waren im April und Mai, also Ende April, Anfang Mai waren wir in Israel. Und wir haben da an einem Tag auch die Hirtenfelder in der Nähe von Bethlehem besucht. Jetzt würde ich die Technik mal bitten, das erste Bild mal zu zeigen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das ist quasi der Eingang gewesen zu diesen Hirtenfeldern. Das ist alles in Englisch geschrieben. Da ging man rein. Und das war in der Nähe von Bethlehem. Und es ist tatsächlich so, dass es dort genau diese 4 Bodenbeschaffenheiten gibt. Jetzt bitte einmal das nächste Bild. Und das kann dann auch gerne stehen bleiben während der ganzen Botschaft. Da gibt es tatsächlich genau diese 4 Bodenbeschaffenheiten, die in diesem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld zu sehen sind oder erwähnt werden. Und mich hat das damals, als ich das so bildhaft das erste Mal sah, unwahrscheinlich gepackt. Ich habe von vielen Menschen gehört, die in Israel gewesen sind vorher. Bei uns hat das 25 Jahre gedauert. Wir sind letztes Jahr 25 Jahre verheiratet gewesen. Und wir haben uns immer zu irgendeinem Ehejubiläum, also wenn das so 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre waren, haben wir immer gesagt, Mensch, wir müssten eigentlich mal dieses Jubiläum nutzen, um nach Israel zu fahren. Nun hat es 25 Jahre gedauert. Fand ich jetzt auch nicht so dramatisch. War also eine Silberhochzeitsreise. Und ich habe von vielen, vielen Menschen gehört, die in Israel gewesen sind, auch vorher schon, auch in ihrer Jugendzeit. Wir hatten in unserer Jugend schon einige, die sind damals mit Bruder Langhammer, den kennen wahrscheinlich hier ein paar ältere Geschwister noch ganz gut, auch ein paar jüngere, die sind mit ihm unterwegs gewesen. Und alle diese Menschen haben gesagt, wenn ihr mal in Israel seid und wenn ihr da gewesen seid und habt das Heilige Land gesehen und seid an einige Stätten gekommen, die in der Bibel erwähnt werden, dann werdet ihr die Bibel danach anders lesen. Ich habe denen das immer geglaubt, den Menschen, aber ich habe es wirklich am eigenen Leibe erfahren dürfen. Und jetzt, wenn ich heute die Bibel lese, dann ist das wirklich eine ganz neue Erfahrung. Wenn man alleine liest, Jesus ging nach Jericho. Und wenn man dann da mit dem Bus langfährt, mit einem klimatisierten Bus, fährt man da durch diese ganze Wüste und kommt dann nach Jericho. Und es hat Stunden gedauert, bis wir eigentlich da waren. Und dann steht in der Bibel dieser Satz, und Jesus ging nach Jericho. Faszinierend, wirklich faszinierend, das einmal mitzuerleben. Also mit einem Bild kann man das nicht richtig auffangen, aber wir haben hier auch diese 4 Bodenbeschaffenheiten. Und ich hoffe, ich kann euch heute ein bisschen mit hineinnehmen in diese Zeit und möchte mich auch gleich diesem Text zuwenden. In Vers 3, da haben wir gelesen, ein Sämann ging aus, um zu säen. In Matthäus-Evangelium Kapitel 13, in Vers 37, da haben wir eine ganz wertvolle Erklärung. Da steht, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Also Jesus selbst ist der Sämann. Lukas 8, Vers 11 sagt, der Same ist das Wort Gottes. Matthäus 13, Vers 38, der Acker ist die Welt. Und Vers 39, die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Also, wer den guten Samen sät, der Sämann, ist Jesus. Der Same, den er streut, ist Gottes Wort. Der Acker ist die Welt. Und die Ernte ist das Ende der Weltzeit. In Johannes Kapitel 3, Vers 16 steht ein berühmter Vers, haben wir den Kindern schon ganz früh beigebracht in den Kinderstunden. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Also die ganze Welt ist damit gemeint. Europa, Afrika, die ganzen Inseln und so weiter. Dass er seinen einzigen Sohn dahingab. Gott hat die Welt geliebt. Und da sind wir alle mit eingeschlossen. Wir alle Menschen, die wir uns hier auf dieser Welt befinden. In Matthäus 13, Vers 37 steht, er sät den guten Samen. Und in unserem Text wird uns gesagt, er sät für alle. Und er sät überall. Er sät an den Weg, er sät auf steinigen Boden, er sät unter die Dornen und er sät auf gutes Erdreich. Und das haben wir auf diesem Bild auch alles, man kann das alles sehen. Vollkommen faszinierend. Steiniger Boden, alles da gewesen. Und ich war wirklich vollkommen gepackt von dieser Situation. Und jetzt wollen wir einmal darüber nachdenken, einmal fragen, was und wer ist damit eigentlich gemeint? Also erstens, ein Teil fiel auf den Weg, haben wir gelesen. Das ist, oder damit sind diejenigen gemeint, bei denen im Prinzip alles Christliche, alles, was mit dem christlichen Glauben zu tun hat, alles Heilige, mit den Füßen getreten wird. Die sind uninteressiert, die sind ablehnend, die haben keine Zeit, die sind immer auf dem Weg, wie man so sagt. Es gibt ja auch das Sprichwort, wir sind immer auf dem Weg. Und genau wie es in unserem Text heißt, ein Teil fiel auf den Weg. Die zweite Gruppe. Ein Teil fiel auf steinigen Boden. Das sind die Leute, die eigentlich interessiert sind. Aber ihre Herzen, die sind hart. Die sind steinhart. Sie öffnen sich in Wirklichkeit nie so richtig. Und der Same, also das Wort Gottes, das dringt nicht hinein in ihre Herzen. Wir finden dieses Gleichnis, was wir uns heute ansehen, im Übrigen in 3 von 4 Evangelien. Also das zeigt auch eigentlich, wie wertvoll Gott das gewesen ist, dass er das dreimal in der Bibel niederschreibt. Jesus sagt an einer anderen Stelle, sie sind wetterwendisch, diese zweite Gruppe. Sie haben eine Religion, vielleicht gehen sie manchmal zur Kirche, vielleicht besuchen sie auch eine Freikirche, aber gleichzeitig leben sie in der Sünde. Sie wollen aber überall gut angesehen sein. Dann haben wir die dritte Gruppe. Von der heißt es, ein Teil fiel unter die Dornen. Und diese Leute, die machen einmal einen vielversprechenden Anfang. Aber nach einiger Zeit, da ist alles überwuchert und alles ist kaputt. Und das Traurige an allen drei Gruppen ist, sie bringen keine Frucht. Sie bringen überhaupt keine Frucht. Auf dem Weg gibt es keine Frucht. Auf steinigem Boden, da gibt es keine Frucht. Und unter den Dornen, da wächst auch keine Frucht. Aber dann gibt es noch die vierte Gruppe, davon ist hier die Rede. Und Jesus, er vergleicht sie mit dem guten Erdreich. Mit dem guten Erdreich. Diese Menschen, die öffnen sich ganz. Sie öffnen sich ganz und sie stellen sich Jesus zur Verfügung. Und sie bringen Frucht. Und auch hier sagt Jesus, es ist unterschiedlich. Wir haben gelesen, einige 30-fach, einige 60-fach und manche sogar 100-fach. Also wenn ihr euch zu Hause mit diesem Gleichnis noch etwas beschäftigen wollt oder werdet, dann werdet ihr feststellen, dass einige Verse weiter Jesus im kleineren Kreis dieses Gleichnis seinen Jüngern noch etwas erklärt und etwas intensiver sich damit befasst, mit seinen Jüngern gemeinsam. Und das ist immer sehr interessant, wenn ich mich durch eine Predigt angesprochen fühle, egal wo ich bin, ob ich bei uns zu Hause in meiner Heimatgemeinde bin oder ob ich unterwegs bin, wenn ich mich angesprochen fühle, das ist in der Regel immer der Fall, dann mache ich mir Notizen, das mache ich auch manchmal außer der Reihe, weil ich mich einfach dann besser konzentrieren kann. Und dann lese ich das zu Hause manchmal noch nach oder befasse mich etwas intensiver noch mit diesem Text, der davor und auch danach steht, damit man das Ganze mal so im Kontext betrachtet, einfach mal ein bisschen Zusammenhang hat. Und in unserem Fall, das steht von Vers 14 an, also Markus Kapitel 4 ab Vers 14. Wir haben vorher bis Vers 9 gelesen. Ich lese mal diesen Textabschnitt ab Vers 14, damit wir so richtig im Thema bleiben. Dort steht, der Sämann sät das Wort. Das aber sind die, die auf dem Wege. Wenn das Wort gesät wird und sie es gehört haben, so kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät worden ist. Ebenso auch die, bei denen auf felsigen Boden gesät worden ist. Wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es bald mit Freuden auf. Aber sie treiben keine Wurzeln, sondern sie sind wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung um des Worts willen erhebt, so fallen sie gleich ab. Und wieder andere sind die, bei denen unter die Dornen gesät worden ist. Die hören das Wort, aber die Sorgen dieser Welt und der betrügerische Reichtum und die Begierden nach all dem anderen dringen ein und sie ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Diese aber sind's, bei denen auf gutes Land gesät worden ist. Sie hören das Wort und nehmen es an und bringen Frucht 30-fach und 60-fach und 100-fach. Jesus sagt, der Acker ist die Welt. Und damit sind die Menschen gemeint. Er meint die Menschen und er meint damit alle Menschen. Du und ich, wir sind damit gemeint. Im Johannesevangelium haben wir am Anfang gelesen, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und damit sind die Menschen gemeint. Nicht die Ozeane, nicht die Berge, sondern die Menschen. Und wenn ich jetzt einmal diese vier Gruppen so betrachte, dann sind wahrscheinlich, zu einer großen Wahrscheinlichkeit auch alle Gruppen hier vertreten, hier in unserem Raum. Das ist, in der Regel ist das so. Sicherlich sind einige hier, die haben vielleicht innerlich so den Eindruck, ich habe eigentlich gar keine Zeit hier zu sitzen. Vielleicht ist das so. Ich will auch keinem zu nahe treten, vielleicht ist das auch nicht so, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Sie sind vielleicht nur hierher gekommen, weil irgendjemand sie gebeten hat. Vielleicht irgendjemand gesagt hat, komm doch mal mit. Vielleicht nur an dem Sonntag, vielleicht nur heute. Komm doch wenigstens heute mal mit. Und dann kam derjenige oder diejenige auch mit. Und der Gottesdienst hat kaum angefangen. Dann guckt man vielleicht schon wieder auf die Uhr und überlegt sich, ja, blättert vielleicht irgendwo rum. Wann ist das zu Ende? Wann ist das zu Ende? Das ist die eine Gruppe. Und ich denke, solche Menschen sind in fast jeder Versammlung zu finden. Die warten irgendwie nur so auf das Ende. Und dann gibt es die andere Gruppe. Das sind Leute, die hören schon aufmerksam zu und die öffnen sich auch ein Stück weit und zeigen Interesse. Aber sie sind, wie es da in unserem Text steht, sie sind wetterwendisch. Das ist so eigentlich eine alte Übersetzung, aber sie klingt eigentlich logisch. Sie sind wetterwendisch. Die sind kaum draußen und dann ist das schon irgendwie wieder verflogen. Wir könnten vielleicht auch sagen, das sind so eine April-Leute, ja. So im April, da passiert ja viel Unterschiedliches an einem Tag. Haben wir zwar letzte Woche auch ab und zu mal erlebt, ja, dass das Regen kam, dann kam die Sonne wieder, dann kam Schneegriesel und alles Mögliche. Aber das sind Menschen, die sind wetterwendisch. Und dann gibt es die dritte Gruppe. Das sind Leute, die sind wirklich interessiert. Die finden das gut und die finden das richtig. Die helfen sogar hier und da mit. Aber so ganze Sache machen sie nicht. Und jetzt möchte ich einmal die Frage in den Raum stellen, zu welcher Gruppe gehörst du? Zu welcher Gruppe gehörst du? Gehörst du vielleicht zur vierten Gruppe? Das sind die Leute, die ganze Sache mit Jesus machen und die ihm ganz nachfolgen. Ich kann in keinen von euch hineinschauen, das würde mir auch nicht zustehen. Ich möchte auch gar keinen angreifen oder irgendjemanden beleidigen, doch ich möchte diese vier Gruppen, von denen wir jetzt diverse Male gelesen haben, nochmal etwas beschreiben. Und ich kann auch nicht sagen, zu welcher Gruppe du gehörst, aber das musst du selber herausfinden. Aber ich denke, dass heute am Ende dieses Gottesdienstes, am Ende dieser Veranstaltung, keiner von uns Probleme haben wird und für sich sagen kann, zu welcher Gruppe er gehört. Noch einmal diese vier Gruppen. Da steht in Vers 4, ein Teil fiel auf den Weg. Wer ist damit gemeint? Und jetzt müssen wir mal ganz aufmerksam bleiben. Damit ist der Gottlose gemeint, der sogenannte Atheist, der mit Gott nichts zu tun haben möchte. Und ich sage einmal so, wenn man zu einem gottlosen Menschen sagt, zu einem Atheisten, wenn man zu dem sagt, du bist gottlos, dann kann man den im Prinzip damit gar nicht beleidigen. Weil der sagt ganz bewusst, ja, ich bin auch gottlos. Ich interessiere mich auch nicht dafür. Der wird wahrscheinlich sagen, ich komme ganz gut aus ohne Gott. Ich muss sagen, ich hatte, wer weiß, wie viele Gespräche, von denen die Menschen das auch ganz klar geantwortet haben. Ich brauche Gott nicht. Ich brauche den nicht. Ich komme ganz gut ohne klar. Und diese Menschen, sie leben ohne Gott. Sie leben ohne die Bibel, sie bezeichnen sie vielleicht sogar als ein Märchenbuch. Und die Menschen, das sind auch übrigens die Menschen, die sagen, mit dem Tod ist alles aus. Die sagen, da kommt nichts mehr. Ne? Die gehören auch in diese Gruppe mit hinein. Nebenbei gesagt sind das eigentlich die ärmsten Menschen auf dem Planeten. Der Gottlose, der ist ziellos, der ist hoffnungslos, der ist heimatlos, sein Leben ist friedelos und eigentlich ist sein ganzes Leben sinnlos. Die Bibel sagt, er ist verloren und das ist eigentlich sogar seine Schuld, seine eigene Schuld ist das. Das kann er keinem anderen in die Schuhe schieben. Und im Alten Testament, da gibt es in Hosea, gibt es einen Vers, Hosea 13, Vers 9, da steht drin, das ist sein Verderben, dass er gegen mich seine Hilfe ist. Also das sagt Gott, das ist sein Verderben, dass er gegen mich seine Hilfe ist. Er ist gegen Gott, er ist gegen Gott, gegen den Gott, der ihn liebt. Der gottlose Mensch ist ein verlorener Mensch. Willem Pahls, der übrigens heute Geburtstag hat, ist heute 84 geworden, der hat ja in seiner Jugendzeit sehr viel Kontakt zu dem Pastor Kemner gehabt, aus dem geistlichen Rüstzentrum in Krelingen. Und er hat mir gesagt, und das auch in vielen seiner Botschaften erwähnt, dass Pastor Kemner immer gesagt hat, beneide nie einen Gottlosen. Beneide nie einen Gottlosen. Also so ein Hinweis gegeben hat, mach das nicht. Ja? An vielen Stellen, da spricht die Bibel über Ernte. Die Bibel spricht über Abrechnung, über Gericht. Und der gottlose Mensch, der fällt durch. Der fällt an dieser Stelle nicht nur durch, sondern in der Bibel steht, es ist ein großes Herzeleid, einen großen Jammer, den dieser Mensch erleben wird. Über einen Menschen, der von Gott gehört hat, weil jeder Mensch hat im Laufe seines Lebens von Gott gehört. Jeder Mensch kommt im Laufe seines Lebens mit Gott in Berührung oder mit Menschen, die Gott kennen, die ihn lieben. Und diese Menschen machen trotzdem in der Sünde weiter und wir können sagen, der gottlose Mensch ist ein bedauernswerter, ein verlorener Mensch. Kommen wir mal zur zweiten Gruppe. In Vers 5 in unserem Gleichnis steht, ein Teil fiel auf den steinigen Boden. Sieht man hier auf dem Bild ganz deutlich. Da sieht man so mauerähnliche Dinge. Das ist der steinige Boden. Was ist damit gemeint? Oder wer ist damit gemeint? Das ist der religiöse Mensch, der Namenschrist, der halbe Christ. Der ist bis zu einem gewissen Maß sind diese Menschen für Gott. Er ist für die Kirche, er ist für die Religion, er ist für die Tradition. Aber Jesus sagt, er ist wetterwendisch. Die Elberfelder Übersetzung sagt an dieser Stelle über den Begriff wetterwendisch, sagt die Elberfelder Übersetzung, er ist ein Mensch des Augenblicks. Also wie so ein Wimpernschlag, ja, ein Mensch des Augenblickes, finde ich persönlich sogar noch etwas deutlicher übersetzt. Und eine weitere Übersetzung beschreibt es als unbeständig, also ein unbeständiger Mensch. Vielleicht gehörte er, so wie damals auch in meinem Fall vor meiner Bekehrung, vielleicht gehörte er zu einer Kirche, ich war getauft, ich war konfirmiert, vielleicht ist dieser Mensch gefirmt oder kirchlich getraut, vielleicht hat er sogar ein Amt in der Kirche und wenn ihm zufällig jemand aus der Kirche oder aus der Gemeinde begegnet, dann weiß er sich zu benehmen, dann grüßt er respektvoll. Das sind solche Menschen. Aber gleichzeitig lebt er in der Sünde. Er nimmt es vielleicht mit der Wahrheit nicht so genau. Er trägt vielleicht beim Lohnsteuerjahresausgleich irgendwelche Werte ein, die vielleicht nicht ganz korrekt sind. Vielleicht nimmt er es auf dem sexuellen Gebiet nicht ganz so genau oder in seinem Geschäfts- oder Berufsleben stimmt es nicht. Er nennt sich Christ, aber er kann eigentlich das ganze andere sehr gut mitmachen. Das sind die Religiösen, die in einem christlichen Land aufwachsen, die sich vielleicht sogar dazu zählen, aber in ihrem Leben stimmt es eigentlich vorne und hinten nicht richtig. Die können am Morgen in der Gemeinde sitzen und singen, großer Gott, wir loben dich, und am Abend gehen sie in die Kneipe und lassen sich volllaufen. Auf steinigem Boden, sagt Jesus, gibt es keine Frucht. Das sogenannte Glaubensbekenntnis der meisten Mitbürger ist eine Mogelpackung, ohne wirklichen Inhalt. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 19, jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, das ist ein hartes Wort, da steht, er wird abgehauen und wird ins Feuer geworfen. Wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Also der Namenschrist, er ist ein verlorener Mensch. Genauso verloren wie der Gottlose aus der ersten Gruppe. Wir nehmen bei uns in der Gemeinde zurzeit die Offenbarung durch in der Bibelstunde. Es ist ziemlich harter Tobak so. Also da ist wirklich Schwarzbrot, sage ich mal. Aber es ist halt auch notwendig, denke ich. Und in Offenbarung 3, da steht im ersten Vers, du hast den Namen, als lebtest du, aber in Wirklichkeit bist du tot. Also das sagt das Wort Gottes, ganz klare Aussage. Du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist in Wirklichkeit tot. Und so einer war auch ich früher. Und das Land ist voll von diesen Menschen, die sagen, wir sind doch keine Heiden, wir haben unseren Glauben, wir glauben doch auch an Gott, aber sie haben den Namen, als lebten sie, aber in Wirklichkeit sind sie tot. Ist das vielleicht auch ein Stück weit deine Geschichte? Wir kommen zur dritten Gruppe. Da steht in Vers 7 unseres Gleichnisses, anderes fiel unter die Dornen. Auch hier auf dem Bild also faszinierend. Ich sage, ihr müsst da echt mal hinfahren. Das ist faszinierend. Wirklich, da sind alle Bodenbeschaffenheiten an einem Ort zusammen. Auch die Dornen waren da. Wer ist damit gemeint? Das ist der beinahe Christ. Der ist ganz dicht dran. Der hat eigentlich den Fuß schon auf der Türschwelle. Der ist fast drin, der beinahe Christ oder der halbe Christ. Der beinahe Christ, der ist sehr religiös, der kämpft sogar gegen diese Dornen. Der glaubt ganz fest an Gott, der liest auch ein gutes Buch, vielleicht liest er sogar hier in der Bibel, nimmt sich die einmal zur Hand. Vielleicht hat er auch schon mal so eine Art Entscheidung getroffen. Vielleicht betet er am Tisch, vielleicht macht er sogar stille Zeit mit dem Losungsbuch. Oder am Anfang des Jahres gibt es ja immer den Abreißkalender in vielen Gemeinden oder auch als Buchform. Oder er macht das mit dem Losungsbuch. Vielleicht schickt er seine Kinder hier zum christlichen Unterricht in einer Gemeinde oder zum Religionsunterricht, zu einer christlichen Kinderfreizeit, zur Teenagerstunde. Die Gemeinden bieten ja ganz, ganz viel an. Ihr bietet auch viel an. Vielleicht kommen auch in eure Gemeinde Kinder aus Familien, die vielleicht gar keinen christlichen Hintergrund haben, aber weil sie sagen, das ist gut so. Wir finden das gut. Christliche Werte werden vermittelt und es ist ja auch gut. Und vielleicht geht er selber regelmäßig in den Gottesdienst und wenn er in Not kommt, dann betet er. Vielleicht hat er sogar schon eine Gebetserhörung erlebt. Vielleicht hat er sich sogar schon hier bei irgendjemandem aus der Gemeindeleitung gemeldet und hat gesagt, betet mal für mich und meine Familie und hat vielleicht schon eine Gebetserhörung erlebt. Aber was steht da in Vers 19 unseres Gleichnisses? Die Sorgen dieser Welt und der betrügerische Reichtum und die Begierden nach all dem anderen dringen ein und sie ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Also Gott ist in seinem Leben in Wirklichkeit nur Beifahrer. So ein Beifahrer für den Notfall. Aber als Beifahrer, da steigt Gott aus. Und manche Menschen, die haben in Wirklichkeit noch gar nicht gemerkt, dass Gott ausgestiegen ist. Dass er längst nicht mehr dabei ist. Man sagt so in einem Sprichwort, 1000 halbe Christen ergeben nicht einen einzigen Ganzen. Wir sind in der Gemeinde sehr eng verbunden mit Achim Ulrich, dem Kindermissionar, der, glaube ich, hier auch bekannt ist in den Kreisen bei euch. Und Achim Ulrich hat in unzähligen Kinderleiterschulungen, die ich besucht habe, immer wieder gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Der halbe Christ ist sehr religiös. Der halbe Christ, der geht oft in die Kirche. Vielleicht geht er auch in eine Freikirche. Vielleicht hilft er sogar mit beim Bau eines Gotteshauses. Einige sind vielleicht hier, die gehen vielleicht sogar in eine Evangelisation mit. Aber dieser Mensch, er ist ein betrogener Mensch. Er ist ein verlorener Mensch. Warum? Das Schlimmste ist, er hat nie eine wirkliche Entscheidung für Jesus getroffen. So eine echte Bekehrung erlebt. Er ist nicht wiedergeboren. Er hat keine Heilsgewissheit. In Offenbarung 3, Vers 15 steht, ich kenne deine Werke. Und dort steht, dass du weder kalt noch warm bist. Weder kalt noch warm. Nicht hin und nicht her. Wir sagen manchmal nicht Fisch und nicht Fleisch. Also nichts Halbes und nichts Ganzes. Der halbe Christ, er ist ein verlorener Mensch. Genauso wie der Atheist, genauso wie der Namenschrist. Und ich komme zur vierten Gruppe. In Vers 8 unseres Gleichnisses steht, und ein Teil fiel auf gutes Land. Hier sehen wir auch wieder, da wächst doch was. Das ist richtig gut gewesen. Das Land war richtig gut. Es fiel auf gutes Land. Es ging auf und es wuchs und es brachte Frucht und es trug 30-fach und trug 60-fach und 100-fach. Und man muss dazu sagen, als wir da waren, das ist ja etwas, was ich gar nicht so richtig verstehen konnte, aber wir waren ja Ende April, Anfang Mai da und es war eine unglaubliche Hitze. Also das waren ja weit über 35 Grad an diesem Tag. Das sieht man vielleicht auf dem Bild jetzt nicht so sehr, aber es war unwahrscheinlich heiß und es wuchs und es brachte Frucht. 30-fach, 60-fach und 100-fach. Und das ist der wirkliche Christ. Da gibt es nun wieder eine ganz große Bandbreite bei den wirklichen Christen. Die kommen aus den verschiedensten Lagern. Ich habe eine Mitarbeiterin bei uns, die kommt ursprünglich aus dem Islam. Und die hat sich vor einigen Jahren zu Jesus bekehrt. Also vollkommen andere Richtung. Ich selber kam ursprünglich einmal aus der beschriebenen zweiten Gruppe, also fest davon überzeugt, dass ich durch gute Werke in den Himmel komme. Die Menschen, sie kommen aus unterschiedlichen Lagern hier in dieser vierten Gruppe. Nachdem sie sich dann bekehrt haben, da gibt es immer noch Unterschiede. Einige, die sind sehr treu, ganz entschieden und treu dabei. Andere, die kommen nur etwas langsamer voran und haben auch etwas Mühe voranzukommen. Aber in einem Punkt, da sind sie sich alle zum Verwechseln ähnlich. Die wirklichen Christen, sie haben alle eine echte Bekehrung erlebt. Eine echte Lebenswende. Sie haben Jesus in ihr Leben, in ihr Herz eingeladen. Ob jemand aus dem Buddhismus kam oder aus dem Kommunismus oder wer weiß woher, diese Menschen haben eine echte persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und sie können davon berichten. Der wirkliche Christ, der ist bekehrt. Der wirkliche Christ ist wiedergeboren. Der wirkliche Christ hat Heilsgewissheit. Und er weiß, mein Name steht im Lebensbuch. Er weiß, ich bin ein Erbe Gottes. Ich erbe etwas. Und in seinem Leben ist Jesus der Steuermann. Und auch wir Christen, wir geben manchmal das Steuer so ein bisschen aus der Hand oder wir reißen es eher gesagt selber an uns. Aber Jesus ist Steuermann. Er ist nicht Beifahrer, sondern Steuermann. Und diese Menschen, sie dienen Jesus. Und sie bringen Frucht für Jesus. In unserem Text steht 30, 60, 100-fältig. Und jetzt noch einmal die Frage in den Raum, zu welcher Gruppe gehörst du? Zu welcher Gruppe gehörst du? Ich möchte jetzt noch einmal an dieser Reihe entlang gehen, möchte ein paar Personen nennen, so von Menschen, die zu der einen oder zu der anderen Gruppe gehören. Wenn wir uns die erste Gruppe noch einmal vor Augen rufen, dann können wir an einen ganz großen, bekannten deutschen Philosophen denken, einen ganz gottlosen Menschen. Vielleicht kennt ihr den auch aus der Schule oder aus der Vergangenheit. Friedrich Nietzsche, da gehen bei einigen schon die Lampen an, ja, haben sich einige schon geahnt. Ja. Dieser Mann, der hat ja mit seinen gottlosen Schriften und Reden einen ganz verheerenden Schaden angerichtet, hier in unserem Land. Und das Traurigste an dieser ganzen Geschichte, an seiner persönlichen Geschichte ist, dass der Friedrich Nietzsche eine Mutter hatte, die Christin war, die gläubig war, die bekehrt war. Und ich glaube, wie alle gläubigen Mütter und Väter, hat auch diese Mutter Nietzsche bestimmt viel für ihren Jungen gebetet und hat sich viel im Gebet oder hat viel im Gebet für ihren Jungen gerungen. Und die Biografie von Friedrich Nietzsche, sie sagt, dass Nietzsche ursprünglich sogar Pfarrer werden wollte. Er wollte Pastor werden. Und dann kam er in schlechte Gesellschaft. Und wie oft passiert das auch heute? Die Jungs oder Mädchen, die kommen in schlechte Gesellschaft irgendwann einmal und dann traut man irgendwann seinen Augen nicht, wenn man sieht, was sich da mit einem Mal entwickelt. Also Nietzsche, der kam in schlechte Gesellschaft und er wurde dann zu einem der wirklich gottlosesten seiner Generation. Aber auch solche Menschen müssen sterben. Und bevor es zum Sterben ging, da hat Nietzsche etwas zu Papier gebracht, etwas aufgeschrieben, das hat es wirklich in sich. Das ist ein Gedicht und ich möchte auszugsweise da mal etwas von vorlesen. Da sagt der alte Nietzsche in diesem Gedicht, die Welt ein Tor zu 1000 Wüsten stumm und kalt. Wer das verlor, was ich verlor, macht nirgends Halt. Nun stehe ich bleich zur Winterwanderschaft verflucht, dem Rauche gleich, der stets nach kälteren Himmel sucht. Weh dem, der keine Heimat hat. So ging Nietzsche in die Ewigkeit. Unfassbar, oder? Weh dem, der keine Heimat hat. Und Nietzsche hat auch gesagt, kurz vor seinem Sterben, wenn es wirklich einen lebendigen Gott gibt, dann bin ich der elendste von allen Menschen. Also die Erkenntnis war da. Ich komme nochmal zur zweiten Gruppe, das ist der Religiöse. Da bin ich bei den berühmten Menschen aus der Bibel hängen geblieben, bei den Pharisäern. Wer die Bibel ein wenig kennt, der weiß, das waren religiöse Menschen, die Pharisäer, die haben ihre Religion gepflegt, die haben ihre Traditionen gehabt, die sind darin aufgegangen, die haben ihre Kirchensteuern bezahlt und sie haben ihre Gottesdienste besucht, die haben auch gebetet und die haben alles Mögliche gemacht. Aber wenn man dann die Bibel aufmerksam liest, dann denke ich immer, meine Güte, die waren aber auch immer dabei und immer so einen Spruch am Rande, zumindest was wir lesen können davon. Ja, ich glaube, das ist ja noch viel mehr gewesen. Aber wir können an vielen Stellen lesen, die Pharisäer waren und dann haben sie ihn hier verklagt und da verklagt und hier was gesagt. Irgendwie waren die immer dabei. Und Jesus sagt zu diesen Leuten, da könnte man auch wieder eine ganze Predigt drüber halten, ihr seid übertünchte Gräber, äußerlich wunderbar gepflegt und geschmückt und innen voller Totengebeine. Und er sagt zu ihnen, ihr kommt nicht hinein ins Reich Gottes. Und die hier rein, hinein möchten, die lasst ihr nicht hinein. Ihr oberflächlichen Pharisäer, ihr Heuchler. Otternbrut, hat er auch an einer Stelle zu ihnen gesagt. Das sind die Religiösen, die reden von Gott und manche reden den ganzen Tag von Gott, aber Jesus nehmen sie nicht auf. Und Stephanus, er sagt in der Apostelgeschichte über sie, ihr Halsstarrigen, ihr Unbeschnittenen an Herzen und Ohren, ihr widersprecht allezeit dem Heiligen Geist, so wie eure Väter es getan haben, so macht ihr es auch. Also das hat sich ja entwickelt bei denen, ja? So wie ihre Väter es getan haben, so macht ihr es auch. Ihr werdet umso größere Verdammnis erfahren, steht in der Apostelgeschichte. Und wir kommen zur dritten Gruppe noch einmal kurz, der halbe Christ. Da möchte ich Judas beleuchten. Judas Ischariot. Was steht da in Vers 19 unseres Gleichnisses? Die Sorge dieser Welt, der betrügerische Reichtum, die Begierden nach all dem anderen dringen ein und sie ersticken das Wort. Und so bleibt es ohne Frucht. Judas Ischariot war ja einer von den 12 Jüngern, die Jesus berufen hat, die er in den Dienst berufen hat, die er immer wieder ausgesandt hat zum Predigen und so weiter. Und Judas, er hat die besten Predigten gehört. Judas, er hat die besten Predigten gehört, die jemals gehalten wurden. Er ist einige Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Er war mit Jesus in Verbindung. Er war sogar einer seiner engsten Mitarbeiter. Aber er hat nie ganze Sache gemacht. Er hat nie ganze Sache mit Jesus gemacht. Wenn er zurückkommen könnte, dann würde er uns, glaube ich, sagen, Leute, ich habe alles erlebt, ich habe alles miterlebt. Ich war jahrelang dabei, ich habe die besten Predigten gehört, ich habe Wunder Gottes gesehen. Ich war jahrelang mit Jesus zusammen. Ich habe sogar gepredigt. Ich war sein Mitarbeiter. Aber ich habe nie ganze Sache gemacht. Ich bin auf der Jesuswelle mitgeschwommen. Jesus war in meinem Leben nur Beifahrer und so ist Judas in die Ewigkeit gegangen. Schrecklich, wirklich schrecklich. Der beinahe Christ, der halbe Christ. Und ich komme zum Schluss noch einmal zur vierten Gruppe. Der wirkliche Christ. Und da bin ich auf Paulus gestoßen. Paulus, er kannte Gott von klein auf. Paulus, er hat immer an Gott geglaubt. Der war nie gegen Gott. Der war nie gegen Gott. Aber er kannte Jesus nicht. Und als er von ihm hörte, da wollte er Jesus nicht. Er hat Jesus abgelehnt. Er hat sogar die Gemeinde verfolgt. Und er ging so weit in seiner Verbohrtheit, dass er die Menschen sogar bis zum Tode brachte. Wir lesen auch in der Apostelgeschichte, als Stephanus gesteinigt wurde, da steht an einer kleinen Stelle am Rande, da steht, dass Paulus auf die Sachen aufgepasst hat von diesen Menschen, die Stephanus gesteinigt haben. Er hat auf die Sachen aufgepasst. Er war stiller Teilhaber an dieser Steinigung. Er hat die Gemeinde verfolgt. Er sagt später über sich, ich war der größte Sünder. Ich habe die Gemeinde verfolgt bis aufs Blut. Und dieser Paulus, dieser Saulus von Tarsus, der begegnet Jesus. Er erlebt eine ganz klare Bekehrung, eine echte Wiedergeburt. Er wird gerettet, er wird wiedergeboren. Und dann wird er ein Mitarbeiter. Ich glaube, der größte Missionar aller Zeiten. Er wird ein Wegweiser für viele. Und er schreibt später im Korintherbrief, im zweiten, in Kapitel 5, Vers 17, ist jemand in Christus? Man könnte jetzt genauso gut sagen, ist jemand bekehrt? Ist jemand wiedergeboren? Ist jemand gerettet? Ist jemand ein ganzer Christ? Ist jemand in Christus? So ist er eine neue Kreatur. Und dort steht, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist neu geworden. Vollkommen neu. Vollkommen neu. Es ist Neues geworden. Wenn jemand eine echte Bekehrung erlebt, eine Wiedergeburt erlebt hat und zur Heilsgewissheit kommt, dann fängt er an, anders zu denken. Er fängt an, anders zu handeln. Er fängt an, anders zu reden. Er fängt an, anders auf seine Mitmenschen zu sehen. Und auf einmal sieht er die Welt mit ganz anderen Augen. Mit komplett anderen Augen. Und jede Bekehrung, die er selber miterleben darf, die wird ihm zur großen Freude. Er möchte dabei sein, wenn sich das Volk Gottes versammelt. Und er möchte dabei sein, wenn Gott seine Wunder tut. Ich möchte noch einmal fragen, zu welcher Gruppe gehörst du? Und ich kann mir auch schlecht vorstellen, dass einer hier im Saal ist, mal abgesehen von den Babys, die das nicht verstanden haben. Zu welcher Gruppe gehörst du? Hast du es herausgefunden? Und vielleicht ist jemand hier, der heute die Gruppe wechseln möchte, der in die vierte Gruppe wechseln möchte. Ich weiß es selber von mir. In den meisten Fällen geht ein unwahrscheinlicher Kampf voraus. Und wie oft habe ich selber in Gottesdiensten gesessen, als ich noch nicht bekehrt war und habe gekämpft? Wie oft hat mein Herz schnell geschlagen und noch schneller und hat gestolpert und gepocht. Und ich merkte ganz genau in so einem Moment, Jesus meint mich. Jesus meint mich in diesem Moment. Und ich habe es trotzdem nicht geschafft. Wie oft habe ich nach der Kirche am Auto gestanden und habe, kurz bevor ich aufgeschlossen habe, damals brauchte man noch nicht auf Knöpfe drücken, damals musste man noch aufschließen. Es waren noch so alte Autos. Vielleicht habe ich damals sogar gezögert aufzuschließen, aber ich wusste genau, ich muss mich bekehren. Vielleicht ist jemand hier, der so etwas auch erlebt. Vielleicht ein Mädchen, ein Junge, vielleicht eine Frau oder ein Mann oder mehrere, die genau wissen, ich bin nicht bekehrt oder ich bin vielleicht in der dritten Gruppe, ich bin nicht richtig durchgedrungen. Ich habe irgendwie mal so einen Anfang gemacht, so eine Entscheidung, aber ich habe nicht ganze Sache gemacht mit Jesus. Dann frage ich, auf was wartest du noch? Jemand hat einmal gesagt, der Teufel hat ein ganz bestimmtes Möbelstück und das ist die lange Bank. Der Teufel schiebt das, oder wir schieben das ganz schnell auf die sogenannte lange Bank. Und das ist das liebste Möbelstück des Teufels. Jesus wartet, er wartet auch heute. Und vielleicht wartet er heute auf dich. Also wenn du noch nicht bekehrt bist, wenn du noch nicht wiedergeboren bist, wenn du noch keine Heilsgewissheit hast, dann komm. Jesus sagt, kommt, es ist alles bereit, es ist alles vorbereitet. Aber du musst kommen. Das ist der eine von den 100 Schritten. Jesus hat 99 Schritte getan und du musst nur diesen einen Schritt tun. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, wenn du heute aus diesem Haus herausgehst und dass du wissen darfst, ich bin ein ganzer Christ, ein richtiger Christ, kein halber Christ, kein religiöser, kein gottloser, sondern ein Christ, ein richtiger Christ, ein geretteter Mensch, ein wahrer, bekehrter und wiedergeborener Mensch. Amen. Beten wir noch gemeinsam, ja? Ich lade uns ein zu einer Gebetsgemeinschaft und ich würde dann diese Gebetsgemeinschaft abschließen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort, was wir von dir geschenkt bekommen haben. Wir danken dir von ganzem Herzen auch ganz besonders für dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Und für meine persönliche Erfahrung, die ich dort vor Ort auch erleben durfte und dass du wirklich mit diesen vier Bodenbeschaffenheiten mit den Menschen gearbeitet hast und dass du das bis heute tust, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du als Erlöser der Welt auf diese Erde gekommen bist, Herr, dass du den Himmelsthron verlassen hast und dass du hier auf der Erde eine ganze Zeit lang gewirkt hast, Herr, dass wir das nachlesen dürfen in der Heiligen Schrift, dass wir das nachlesen dürfen im Neuen Testament und dass wir dich auch im Alten Testament schon finden durften, Herr. Wir bitten dich, dass du uns segnest, Herr, im Verständnis, im Verstehen, Herr. Wir danken dir dafür, für deinen Erlösungstod, den du am Kreuz von Golgatha, ja, für uns alle getan hast, Herr, dass du an dieses Kreuz gegangen bist für die Sünde der ganzen Welt, für meine persönliche Sünde, für die Sünde von jedem einzelnen Menschen hier in diesem Raum, für die Sünde der ganzen Welt, für die Menschen, die zu der Zeit auf der Erde wohnten und wandelten, für die Menschen, die jetzt auf der Erde sind und auch für die, die noch gar nicht geboren sind, Herr, dass du für diese Sünde ans Kreuz gegangen bist und dass wir das in Anspruch nehmen dürfen durch dein Wort, dass wir dich einladen dürfen in unser Herz, in unser Leben. Hab Dank, dass ich das einmal erleben durfte und dass ich auch die Gruppe wechseln konnte, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass wenn hier Menschen sind, die in einer der drei ersten Gruppen sind, dass sie den Mut haben, heute zu wechseln in die vierte Gruppe, Herr, dass sie ganze Sache mit dir machen. Hab Dank, dass du das auch in der Vergangenheit immer wieder uns hast erleben lassen, dass Menschen sich bekehren, dass Menschen wiedergeboren werden, dass sie dich in ihr Herz und Leben einladen. Aber du kannst das auch heute noch tun und wir bitten dich darum von ganzem Herzen. Nimm du Dank dafür. Amen.